herzlich willkommen zu Folge 207 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit in der Aufnahme sind der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und der Tim. Hallo Tim.
Hallo zusammen.
Ja, meine Lieben, wie habt ihr denn gestern den 130. Geburtstag der Fortuna so begangen?
Boah, ich habe an die Fortuna gedacht, aber nur so mal kurz zwischendrin hatte einen sehr arbeitsreichen Tag und leider war dafür keine Zeit, hier groß meine Straßen mit Fortuna-Krachern zu beschallen.
Ja, ich hatte einen sehr urlaubsreichen Tag gestern und konnte deswegen nicht zu dieser ja anscheinend sehr, sehr schönen Kneipentour anlässlich des Geburtstages. Ich wollte eigentlich damit einsteigen, Friedhelm Funkel ganz herzlich zum 130. Geburtstag zu gratulieren oder zur 130. Kanzlerschaft oder irgendwie so. Aber
oder zum 130. Wortbruch.
Ja, genau. Kanzler Funkel. Naja, gut. Aber genau, ich habe Urlaub, deswegen konnte ich leider nicht nach Düsseldorf, weil es sah ja wirklich sehr, sehr nett aus. Und wenn man sich Fotos anschaut, hätte man da gerne, würde man da, wäre man gerne dabei gewesen, würde ich sagen. Was hast
Ja.
du denn gemacht zur Feier des Tages, Lou?
Ja, es sah bei mir halt ähnlich aus. Also allein schon, weil ich irgendwie immer noch dabei bin, irgendwie mich von verschiedensten Krankheiten zu erholen, die mich irgendwie dieses Frühjahr gerade auch in den letzten Wochen ereilt haben, war es dann, glaube ich, auch ziemlich schnell klar, dass es halt irgendwie nichts damit wird, da irgendwie am Montagabend nochmal so eben rüber zu jetten in die andere Stadt. Aber genau wie du gesagt hast, also als man dann irgendwie die Bilder gesehen hat, ich meine, es klang ja vorher schon cool, aber dann, ja, als man dann die Bilder da aus der Altstadt gesehen hat, wo da, weiß ich nicht, die Menschenmassen waren und die Fahnen geweht haben und zusammengesungen wurde und die ganzen Legenden, die man da irgendwie in den Kneipen treffen konnte, boah, das hat schon echt wehgetan. Wirklich richtig coole Aktion, die Fortuna da auf die Beine gestellt hat. Also ja, da wäre ich auch sehr, sehr gerne dabei gewesen. Hoffentlich dann beim 140. und beim 150. Wird es ja wahrscheinlich irgendwie auch was Größeres geben. Da dann
Und die
sowieso.
Meisterfeier, ja, die Meisterfeier 33 werden wir uns nicht entgehen lassen.
Und der rauschende Siegeszug nach dem Aufstieg in 2 Wochen, 3 Wochen.
Ja, das wäre ja auf jeden Fall auch schon was. Vor allem hat das irgendwie auch nochmal so ein paar Erinnerungen irgendwie bei mir geweckt, wo ich dann ganz, ganz nostalgisch zurückgedacht habe, der gestrige Tag nehme ich an. Gestern vor 30 Jahren, als die Fortuna 100 Jahre alt geworden ist, weil ich da halt irgendwie auch einen sehr schönen Fortuna-Moment hatte und irgendwie halt auch einen meiner ersten schönen Fortuna-Momente hatte. Vielleicht werden sich da auch noch einige dran erinnern, gerade von den Älteren natürlich. Ja, 100. Geburtstag, ich war halt irgendwie im Grundschulalter und es war so die erste Saison, wo ich halt so angefangen habe, ja, also Fortuna nicht nur wahrzunehmen, irgendwie dadurch, dass sich mein Vater gefreut hat, wenn die gewonnen haben oder dass irgendwie die Ergebnisse im Radio durchgesagt wurden, sondern eben auch, dass ich halt wirklich die Ergebnisse verfolgt habe und wir, glaube ich, irgendwie auch das ein oder andere Mal irgendwie im Stadion waren und ja, Fortuna war halt im Aufstiegskampf der zweiten Liga eben auch zugange und spielte an diesem Tag natürlich auch irgendwie, weil es halt Mai war, auch schon am Ende der Saison. Nagel mich jetzt nicht auf den Spieltag fest, müsste ich jetzt nochmal nachprüfen. Saison 94, 95. Aber eben eines der letzten Spiele auswärts bei Hansa Rostock, glaube ich, auch direkter Konkurrent. Und ja, das Spiel wurde auf einer Großbildleinwand übertragen auf dem Rathausplatz und ja, und es ging dann eben auch sehr, sehr hoch her. Es war halt alles komplett voll mit Menschenmassen und es war dann am Ende ein ja, ziemlich hervorragendes 3:3, wo es halt wirklich hin und her ging. Und weil wir relativ spät kamen, gab es halt nur noch direkt am ja, am Verkaufswagen fürs Bier am Bierstand halt eben Plätze, so dass wir halt bei jedem von diesen drei Fortuna-Toren eine so dermaßen saftige Bierdusche kassiert haben, die vor allen Dingen für mich als kleinen Steppke halt eine ziemliche ja, eine erstmalige Erfahrung war. Also da sollten natürlich dann noch viele folgen, aber das kannte ich halt so bisher nicht und hat mich irgendwie sehr, sehr beeindruckt und ja, war halt eben ein wirklich schöner Moment.
Ja, die
Ist ja
erste
schön, dass.
Bierdusche vergisst man
Ja.
nie, ne?
Es ist
Ja,
ja schön,
genau.
dass die auch außerhalb des Stadions dann stattgefunden hat, offensichtlich. Finde ich ja auch sehr amüsant. Ja, gut, da in Block 36 war ja immer nicht so eng gepackt bei, wo wir standen, immer als Kleine, dass wir da Bier abbekommen konnten.
Ja, uns fielen ja
Ja.
auch gerade dann zu dieser Zeit Ende der 90er dann ja auch oft gar nicht so
Ja.
viele Tore, als ob man da in die Verlegenheit gekommen wurde. Das muss man ja traurigerweise auch so sagen.
Also bei einer Parade von Schorsch Koch wurde leider keine Bierdusche über ihm ausgegossen.
Ich habe jetzt auch
Ja.
kurz drüber nachgedacht, ob mir so spontan Lieblingsmomente einfallen. Und bin dann auf einen so eine Szene gekommen, auch nicht im Stadion, sondern das muss irgendwie kurz nach Wiederaufstieg in die zweite Liga gewesen sein, wo es plötzlich also wo sehr viele Menschen morgens früh vorm Flinger Broich standen und auf Karten gewartet oder für Karten anstanden, ich glaube, auswärts gegen St. Pauli und Paul Jäger quasi mit Tränen in den Augen an dieser Schlange vorbei ging in die Geschäftsstelle und gar nicht fassen konnte, dass sich plötzlich wieder so viele Menschen für die Fortuna interessieren. Das war irgendwie ein sehr inniger Moment, fand ich so. Das war auf jeden Fall schön.
Ja, also legendär wird für mich immer, weil es so nah auch jetzt an noch an dem heutigen Tag ist, also ein Anfang Mai im Jahr 2003 in der Christopheit-Sportarena, wo man das Pokalfinale gegen die Spielvereinigung Velbert wohlweislich natürlich das Pokalfinale nicht um den DFB-Pokal, sondern um den kleineren lokalen Pokal gespielt hat, Niederrhein-Pokal sein, wo man da im Stadion Sonnenblume irgendwie nicht damit gerechnet hatte, dass so viele Fortuna-Fans kommen werden. Man verliert dieses Spiel und legendär sind einfach die Ausflüge durch die Vorgärten der Menschen dort. Ja, also diese ganze Zeit der Invasion in den Kleinst- und Ministadien der vierten Liga war schon auch eine Zeit, die mich sehr geprägt hat.
Ich habe es just gestern, weil ich halt dann irgendwie auch so ein bisschen geschaut habe, nochmal eins dieser YouTube-Videos genau zu diesem Spiel halt angeguckt. Das ist schon wirklich lustig. Also ja,
Ja,
das
und
war wild.
natürlich das legendäre Zitat eines Polizisten beim Auswärtsspiel gegen Adler Osterfeld, wo man dann tatsächlich ins Niederrhein-Stadion von Rot-Weiß Oberhausen ausgewichen ist. Osterfeld ist für die Nicht-Eingeweihten ein Stadtteil von Oberhausen, wo dann nach dem Spiel ein Polizist sagte: Mann, wann bin ich froh, wenn dieser Verein noch einmal absteigt und wirklich niemand mehr mitkommt. Also das war auch diese Zeit. Ja, schöne Erinnerung. Na, und na, es kommen so viele. Ich möchte nur
Ja,
noch
es sind
einmal
dann doch viele.
erinnern an das, als man gerade in die zweite Liga aufgestiegen war, an das 0:3 in Duisburg, wo dann die Mannschaft so lange gefeiert wurde, bis man eigentlich in Duisburg das Stadion schon abschließen wollte und trotz eines 0:3 nochmal zu den Fans rausgetrommelt wurde, die Mannschaft. Also das war auch eine Zeit, wo man die zweite Liga wirklich zu schätzen wusste.
Ja, eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff
Ja,
kamen sie
ja,
dann irgendwie
ja,
nochmal raus.
ja.
Ja, aber das ist vielleicht ja eine ganz gute Überleitung, Tim. Deine abschließenden Worte.
Die
Die
zweite
zweite
Liga
Liga
schätzen.
schätzen. Genau.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, Da habt ihr eigentlich den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Denn es sieht ja immer mehr so aus, als sollten wir uns durchaus nochmal mehr damit beschäftigen, diese zweite Liga mehr schätzen zu lernen oder eben auch weiterhin schätzen zu lernen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann nächstes Jahr auch wieder antreten müssen, ist nach diesem Wochenende dann doch ein ganzes Stück größer geworden. Die Fortuna spielt 2:2 bei Eintracht Braunschweig und hat damit jetzt zwar nur 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, aber halt eben 3 Mannschaften über sich, dazu ja das deutlich schlechteste Torverhältnis von all den Konkurrenten. Und muss jetzt eben, auch wenn man es gegen Magdeburg natürlich noch in der eigenen Hand hat, aber eben darauf hoffen, dass Elversberg und Paderborn beide mindestens noch jeweils ein Spiel verlieren. Also das ist wohl die Mindestvoraussetzung, wenn wir noch was reißen wollen. Und ja, das sind eben keine besonders guten Chancen. Ja, Moritz, du bist der Einzige, der von uns das Spiel in voller Länge sehen konnte. Auch das wird jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen endlich mal etwas besser und wird mit Sicherheit auch wieder etwas besser werden bei uns. Was hast du denn aus diesem Spiel mitgenommen? Vielleicht irgendwie so als ersten Eindruck.
Ja, was ich auf jeden Fall eine Frustration und Enttäuschung. Weil auch wenn man, also man kann ja so oft wie man will im Februar schon die Saison für beendet erklären und so weiter. Aber solange es ja irgendwie um was geht, hofft man ja,
Ja, klar.
ne? So, und dann ist das natürlich mit dem dritten Unentschieden in Folge doch trotz der Formstärke der Braunschweiger ist es einfach eine Enttäuschung. Und ja, irgendwie fragt man sich am Ende, für mich war das insgesamt ein Auftritt, wo ich das Gefühl hatte, die sind vielleicht auch einfach erschöpft. Also es hat so ein bisschen gewirkt. Also es hat nicht so gewirkt, als hätte ihnen der Wille gefehlt, sondern als wäre vielleicht am Ende dieser Saison und dann doch mit dem jetzt etwas kleineren Kader wegen der vielen Verletzungen, als wäre da auch wirklich nicht mehr viel Power übrig. Und man schafft es so gerade eben immer so eine Niederlage abzuwenden. Und drüber hinaus kommt man dann aber nicht. Wenn wir jetzt
Ja.
mal andersrum anfangen, also am Anfang, ja, hatten wir so ein 4-4-2-3-1 als Grundordnung. Man könnte auch 4-1-2-3, je nachdem. Also Haier und Haag auf der 6, wobei Haier immer weiter auch mal ein bisschen als Achter agiert hat. Viererkette,
Ja.
Zimbo wieder Rechtsverteidiger. Das haben wir irgendwie, gibt es das jetzt doch wieder, nachdem es das ja eine ganz schön lange Zeit überhaupt nicht gab. Myron von Brederode wieder links. Kovnatski, den wir ja schon letzte Woche eigentlich als etwas zu müde angesehen haben, um da so ein Spiel zu spielen, startet aber wieder und schintert dann so über rechts.
Ja,
Dem wollte gerade
also
was anmerken.
auf jeden
Ja.
Fall interessant. Wann hat er denn zuletzt rechter Außenverteidiger gespielt, Zimbo? Das ist ja schon eine Weile her, oder?
Naja, gut, in der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg, richtig? Verwechsle ich das gerade? Man hat ja dann Hoffmann ausgewechselt und einen Innenverteidiger rausgenommen.
Ja, das
Ja.
Spiel ist, wenn ich den Zusammenschnitten traue und der Statistik, die ich mir so rausgesucht habe, 35 Minuten alt, als man das erste Mal aufs Tor schießt, als Fortuna Düsseldorf. Da liegt man schon 1:0 zurück. Wie war denn überhaupt der Offensivplan? War da irgendwas zu erkennen oder wie kommt es, dass es so lange dauert, dass man aufs Tor schießt?
Ja, das ist erstmal ist das nicht zu erkennen. Diese erste halbe Stunde ist wieder eine, die wir schon irgendwie aus anderen Spielen kennen, eine Anfangsphase, wo wirklich nichts gelingt. Braunschweig macht ein bisschen höheres Pressing und Fortuna hat ja weder Ballbesitz noch irgendwelche gelungenen Aktionen, so, ne? Und dann, also die ersten positiven Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe über die Fortuna, sind halt so Rettungsaktionen oder Klärungsaktionen. Genau. So. Und dann 35. eben diese erste Chance, die dann auch tatsächlich eine wirklich gute Chance ist. Aber da sind eben schon 35 Minuten gespielt und man hat ja auch schon ein Tor kassiert nach so einem unnötigen Foul auch im Vorfeld, fand ich. Dann wird auch noch Oberdorf irgendwie ein bisschen angeköpft. Das heißt, man weiß nicht genau, wie die Flugkurve sonst gewesen wäre vom Ball. Ja, und es ist erstmal irgendwie wieder ein bisschen unbegreiflich, wie passiv man agiert. Also ich habe mich dann natürlich gefragt, will man quasi Braunschweig locken und umschalten? Aber es passiert auch wirklich einfach viel zu wenig, als dass man da irgendwie einen Plan hintererkennen kann. So, ich habe das Gefühl, man wollte weniger Risiko gehen, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil man sich gerade drei Dinger gefangen hat mit höherem Risiko. Man steht also eher tiefer, aber es kommt eigentlich nichts. So, bis dann eben, dann fällt irgendwann das 1 zu 0. Gut. So, und dann fängt man irgendwie ab der 35. an, ein bisschen mitzuspielen. So, ne? Dann gibt es irgendwie dann nochmal einen Pass. Also es gibt dann nochmal ein gutes Abspiel von Zimbo auf Kownacki, der dann auch nicht optimal trifft, wie vorher auch Zimbo nicht optimal trifft. Und dann gibt es nochmal so einen Weitschuss von Johannesson, aber insgesamt geht man in die Pause und denkt sich, jo, was war das denn? So Richtung Ende, auch nicht direkt nach dem Gegentor, fängt man irgendwie an, ein bisschen zu spielen und dann eben auch mit guten Kombinationen. So, ne? Und es ist wirklich, ich finde es sehr schwer begreiflich, wie das so lange dauert, bis man sowas dann, weil man den Druck fühlt, weil man eben 1-0 hinten liegt, dass man dann irgendwie umschaltet. Und man ist ja auch nicht sehr riskant dann plötzlich vorne draufgegangen oder so, sondern es haben einfach mal ein paar Pässe geklappt. Und vielleicht ist ja, irgendwie stand
Also,
für mich Erschöpfung über dem ganzen Ding. So dieses, okay, jetzt müssen wir uns irgendwie noch auf der letzten Rille aufreißen und dann konzentriert man sich und reißt sich zusammen.
aber ich hätte, also was mich, glaube ich, vor allen Dingen interessieren würde, ist, ich glaube, ist so die ganz große Frage, als man in das Spiel gegangen ist, war ja eigentlich, woran versucht man anzuknüpfen? Also, spielt man eher wieder so, also versucht man es weiter mit dieser riskanten Spielweise, wo man ja, ja ganz anders gespielt hat als die Spiele davor, wie man es, also gegen, ne, so, also im Heimspiel gegen Nürnberg ist man es ja dann ganz, ganz anders gegangen, hat halt mehr Fokus eben auf Spielerisches gelegt, auf hohes Attackieren, auf weit vorschieben oder geht man halt eben nach dieser Erfahrung, dass man da so früh drei Dinger gefressen hat, wieder genau dahin zurück, was halt vorher ja auch funktioniert hat, ne? So dieses tiefe Abwarten und vor allen Dingen zu versuchen, einfach unglaublich diszipliniert gegen den Ball zu arbeiten. Und dabei konnte man sich ja in dieser Zeit, was man jetzt ja dann an die, ja, was man jetzt ja am Samstag nicht gemacht hat, sich halt immer auf Haier und Zimbo im defensiven Mittelfeld gegen den Ball halt verlassen, die das richtig, richtig gut gemacht haben, wenn man eben tief stand. Das hat man jetzt ja aufgebrochen. Und ja, genau, also von daher nochmal meine Frage, woran hat man eher angeknüpft? An den Wochen davor oder am Nürnberg-Spiel?
Also ich würde sagen, schon an den Wochen davor, ne? Und es ist aber ja dann in der,
Einfach
wann
nur
fällt das Tor?
mit schwächerer Ausführung, mit weniger
Ja,
Flüssigkeit
also
oder.
ne, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, wann die Tore in den Wochen davor gefallen sind. Da ist ja auch sonst nicht viel passiert, außer diese paar sehr guten Aktionen im Strafraum, die dann zu Toren geführt haben, ne? So, deswegen,
Offensiv meinst du
ja.
jetzt?
Ja, genau, offensiv. So, ne? Und es ist, ja, also es passiert ja einfach, also der Anfang bis zum ersten Gegentor. Okay, dann steht man abwartend, dann ist man irgendwie mehr auf Sicherheit bedacht und so, ne? Und dann dauert es danach aber ja nochmal über 10 Minuten, bis man daran was ändert quasi. Und deswegen sorgt es dann natürlich, also wenn man 1-0 hinten liegt, dann sorgt diese Herangehensweise natürlich auch für Frust, weil du dann denkst, okay, aber jetzt, es klappt ja wieder nicht. Und jetzt kann sich Braunschweig eigentlich auch entspannen und es läuft aber genauso weiter. Und ich meine, was ja niemals Teil des Plans ist, sind halt diese ganzen ungenauen Abspiele und so, ne? Also ich glaube, man hat versucht, schnelle Umschaltsituationen, wenn wir jetzt über die ganze erste Halbzeit sprechen, zu kreieren. Man hat versucht, vor allem Johannesson und Schinter, ich meine, Schinter ist von der rechten Seite viel in die Mitte gezogen. Myron ist ein bisschen mehr auf der Außenbahn geblieben, kennen wir ja auch. Man hat versucht, Johannesson und Schinter so anzuspielen, dass sie, glaube ich, schnell aufdrehen können, ne? Dass sie irgendwie so Pässe bekommen, dass sie eben dann den Weg nach vorne frei haben. Das sind dann viele Pässe, die dann einfach knapp sind und vielleicht ein bisschen riskant. Und ich glaube, so, das ist dann auch in Ordnung, ne? Aber es sind auch vor allem am Anfang unheimlich viele lange Bälle dann nur rausgeschossen worden. Und Kownacki irgendwie allein auf weiter Flur hat zwar insgesamt dann auch irgendwie 4 Kopfballduelle gewonnen, was quasi Top-Wert ist, hing aber natürlich auch in der Luft. So, und dann kommt man irgendwann nach vorne und kriegt dann halt Zimmermann in der Abschlusssituation. Und da habe ich mich geärgert, weil ich dann dachte, okay, da muss man doch irgendwie versuchen, die abschlussstarken Spieler in die Abschlusssituation zu bringen. Dann kriegt man Kownacki in der Abschlusssituation, der dann den Ball nicht richtig trifft. Und genau, dann ist Pause. So, deswegen, ich schätze, der Ansatz ist eher das, was wir in den vorherigen Spielen hatten und nicht der hohe, also es war offensichtlich kein hohes Pressing und kein Ballbesitz und so, sondern Braunschweig irgendwie kommen lassen.
Ja,
Genau.
aber es ist ja eigentlich, wie sich im Laufe der zweiten Halbzeit noch zeigen wird, erstmal gar nicht so falsch gewesen, weil also dieses schnelle Überbrücken des Mittelfelds mit weiten Bällen, das hat ja Braunschweig in der zweiten Halbzeit in dem Zusammenschnitt, den ich gesehen habe, eigentlich ganz gut gemacht. Gerade Ryan Philippe ist da ja irgendwie auch einer, den man da mal schicken kann. Und vielleicht wäre man sonst einfach auch Braunschweig
Schon früher reingegangen,
schon
ja.
früher ins Messer gelaufen, so ungefähr. Nur ist es dann verwunderlich, wenn man halt weiter sich zurückzieht, dass man wirklich 31 oder 35 Minuten gar keine gefährliche Offensivaktion mit Abschluss hinkriegt. Und ja, da stellt sich mir auch wirklich die Frage, was da so generell schief läuft, wenn man sieht, dass die Mannschaft ja auch anders kann, aber dafür meistens oft so einen Rückschlag braucht und dann vielleicht früher den Plan ändert. Ja, eine Frage, die mich dabei wirklich interessiert beim Verteidigen und Tiefstehen ist, wenn man sich über das gesamte Spiel anguckt, wo sich so die Außenverteidiger aufgehalten haben und die Spieler insgesamt, dann sieht man schon, dass Gavori und Zimmermann ja eigentlich hochschieben sollten und gerade Gavori das auch gemacht hat, aber da bleibt halt links hinten so ein Spot, der überhaupt nicht abgedeckt war. War das über das gesamte Spiel so oder
Nee,
hat er
also
am
das hat
Anfang
sich,
defensiver gespielt?
ja, das hat sich, also die standen schon, man wollte schon irgendwie versuchen, über außen dann die Bälle wieder in die Mitte zu legen im Aufbau, aber die standen in der ersten Halbzeit lange nicht so hoch. Also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe in der zweiten Halbzeit, ist, dass Gavori plötzlich sehr hoch steht und dann ja wirklich 1 Minute später, also es war sofort ersichtlich, okay, jetzt ist man wieder eher auf der Nürnberg-Seite, so, ne? Gavori wieder auch im Anlaufen sehr hoch. Und genau, dann gibt es eben ja direkt den wunderbar zu Ende gespielten Spielzug, wo dann eben Myron von Brederode gut den Ball behauptet, an Ginter abgibt, der den dann tropfen lässt für Gavori, der den dann vollstreckt, also super.
Ja, aber das ist doch echt verwunderlich, oder? Also, dass das, es hat sofort so gut geklappt und man stellt sich dann ja doch die Frage, du hast es eben angedeutet mit, dass es irgendwie auch nach dem Rückstand 10 Minuten braucht, bis dann dieser erste Abschluss kommt. Warum halt so ein Hochziehen von Gavori einfach nicht mitten in der Halbzeit klappt? Also so ein Ingame-Coaching, warum es dafür die Halbzeit braucht? Oder? Also mir stellt sich die Frage auf jeden Fall.
Naja, vielleicht sind wir da wieder bei der Frage, die wir letzte Woche auch schon angesprochen haben, ne? So, dass das, so wie, wieso kann man das nicht? Ja, also ich meine, wir sind alle keine Trainer und so,
Nee.
also vielleicht gehört da mehr dazu, als zu sagen, okay, jetzt Plan 1F bitte und alle wissen, okay, dann machen wir es jetzt so. Weil es gibt ja
Ja.
keine Wechsel. Anders als gegen Nürnberg wechselt man zur Pause nicht. Genau. Und dadurch ist auch generell die linke Seite dann ziemlich belebt. Also ich finde, Myron von Brederode, ich habe es mir irgendwann aufgeschrieben, einfach der ist eigentlich so gut, ist der Wahnsinn. Es ist auch irgendwie eine tragische Nummer, dass der diese Saison nicht gezündet hat, weil eigentlich hat er das Zeug dazu, ne? So, ich finde, der ist in der Entscheidungsfindung auch deutlich besser geworden. Gibt den Ball, also natürlich nicht immer, aber gibt den Ball früher ab und nimmt den Kopf früher hoch und macht eben im 1 gegen 1 einfach auch mal Leute nass. Und das kann er halt, ne? Und das passiert ja vor dem 1 zu 1 eben ja auch, dass er da wirklich dem Gegenspieler einfach keine Chance gibt, an den Ball zu kommen. Schinter gut einrückt und Gavori den Ball dann in den Lauf legt. Tja, so dann, ja, Braunschweig. Also ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt geklärt habe, Tim, aber
Doch, hast du.
ich frage mich das auch. Okay, gut. Ja, genau, dann macht Braunschweig wieder hohes Pressing, also die reagieren erstmal mit Wut quasi, was die Fortuna dann teilweise auch wieder ein bisschen ins Schlingern bringt. Es gibt dann nochmal eine unfassbar geile Aktion von Myron von Brederode immer im Mittelfeld, dass er den Ball so annimmt und ich glaube über einen anderen Spieler drüber chippt und so auch wieder im Zusammenspiel mit Gavori, da wird dann nichts draus. Und dann ist aber kurze Zeit später eine Situation, wie schon in den Vorwochen, Kovnatski den Ball verliert, auch wenn man da nicht so ganz, ach, also das, ja, man kann nicht sicher sein, ob es nicht doch vielleicht auch ein Foul an Kovnatski ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Kovnatski auch versucht, viele Fouls zu ziehen, so. Und genau, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe in den ersten 8 Minuten, dass der Schiri eher kleinlich pfeift. Und das sollte sich ja tatsächlich im Laufe des Spiels auch ändern, weil er hat ja dann durchaus manche Sachen sehr, sehr großzügig laufen lassen, beziehungsweise dann auch ja schon ein paar schwierigere Entscheidungen getroffen und Sachen nicht als faul gesehen. Und so. Aber genau, das war eigentlich am Anfang total nervig, weil er einfach viele Sachen gegen die Fortuna abgepfiffen hat. Aber es war nicht seine generelle Linie. In diesem Moment verliert eben Kovnatski den Ball, wird er angestürmt von 3 Leuten, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob ihr es nochmal in der Wiederholung gesehen habt, ob das möglicherweise ein Foul war oder nicht. Aber es gab auf jeden Fall Ärger.
Ja, fand ich halt wie auch sehr, sehr schwer zu erkennen. Das wurde
Na.
natürlich in den Zusammenfassungen, die man so sehen konnte, nicht nochmal per Zeitlupe aufgelöst, sondern
Ja.
da wurde halt so wieder drüber hinweggegangen, von wegen, ja, Kovnatski verliert den Ball gegen Nürnberg auch schon zweimal passiert und das war es dann so ungefähr. Ja, hätte ich auch gerne nochmal deutlicher gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich, dass das einfach wieder passiert ist.
Ja, steht ja da auch, also solange die Kameras ihn einfangen, wahrscheinlich minutenlang am Mittelkreis und lamentiert und sagt, das kann doch nicht wahr sein, was hier passiert, so ungefähr,
Ja.
ja.
Ja, genau. Und das ist dann das, Nächste, was dann eben passiert, also nicht nur Kownacki, sondern ich habe das Gefühl, die ganze Fortuna bleibt nicht in der Situation. So, ne? So ungerecht es sein mag, vielleicht war es ein Foul, wissen wir nicht ganz genau. Ich habe das Gefühl, die Fortuna guckt dann eher darauf, ob es nicht doch vielleicht noch einen Freistoß gibt. Und Braunschweig ist fast wie bei so einem schnell ausgeführten Freistoß. Ne? So, sind blitzschnell und sehen irgendwie Lücken. So, dann so, Haier sieht irgendwie den Gegenspieler nicht und Oberdorf rückt raus und es gibt dann plötzlich durch diese schnell weitergeleiteten zwei Bälle, gibt es dann ein Fenster für Ryan Philipp, der dann ins lange Eck vollstreckt. Ja, und dann ist halt dieser Ausgleich und dieser Schwung auch schon wieder weg.
Ja, es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um da das Gegentor zu bekommen.
Ja.
Wie hat denn die Fortuna darauf unmittelbar reagiert?
Ja, also unmittelbar. Ich habe die Minuten jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber es wird Haier ausgewechselt.
60. Minute.
60. Minute. Ja, wann war das Gegentor? 56. oder so? Oder schon früher?
52.
Naja. Ja, kann ich mich leider nicht erinnern, was in der Zwischenzeit passiert.
Okay, aber
Es tut
anscheinend
mir leid.
nichts Weltbewegendes, sonst
Nee,
hättest du dir eine
offensichtlich
Notiz
nicht,
gemacht.
sonst hätte ich mir das aufgeschrieben.
Ja.
Genau, und es gab genau, und es gab dann aber ab diesem Gegentor bei mir den Wunsch, zwei Leute auszuwechseln. Moritz Haier, dem leider, finde ich, deutlich weniger gelungen ist als gegen Nürnberg, wo ich ihn eigentlich echt gut fand. Oder beziehungsweise zwar auch ein bisschen Licht und Schatten, aber doch eher ihn positiv gesehen habe. Dem ist viel weniger gelungen. Vielleicht lag es daran, dass er ein bisschen mehr also ein bisschen defensiver arbeiten musste. Der wird dann ausgewechselt und Jona Niemitz kommt. Und genau, so, das ist dann die größte Reaktion, die dann stattfindet. Ich hätte mir gewünscht, dass auch in dem Moment schon Danny Schmidt kommt, weil man bei Kownacki einfach ihm ansieht, also er schleppt sich durch, er reißt sich ja auch den Arsch auf, so, ne? Und er rennt ja immer wieder auch mit nach hinten und er versucht sich anzubieten und so. Und es ist, trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass er einfach nicht auf der Höhe ist und so. Und auch da, finde ich, merkt man einfach eine Erschöpfung. Ja, vielleicht, wir haben uns das ja Ende der letzten Folge schon gefragt, ob man Kownacki mal nicht starten lässt, nicht weil man nicht absolut von ihm überzeugt ist, sondern weil man einfach ihm doch ansieht und anmerkt, dass er vielleicht doch etwas über der Grenze ist, gerade mit seinen Schmerzen auch. Naja, das
Ja, und
passiert
auch weil er
erstmal
einfach on
nicht.
fire ist, so, ne, Danny Schmidt. Also ich
Ja,
habe jetzt auch mal abgesehen
also
von,
Kownacki
ganz
ist auch
abgesehen
on
von
fire.
Kownacki,
So,
überhaupt,
ja.
wenn man halt der Meinung ist, man gibt Kownacki halt noch die Viertelstunde, weiß ich nicht, ist Danny Schmidt ja trotzdem irgendwie einer der wenigen, die halt in den letzten Wochen halt noch ein bisschen offensive Gefahr ausgestrahlt haben.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall ja auch eine schwierige Situation, dass man da das 2:1 bekommt, weil man ja eigentlich vor dem Spiel wusste, es zählen nur noch Siege. Das heißt, man muss halt jetzt schon zwei Tore machen, ohne halt Eintracht Braunschweig das Spielfeld anzubieten, was sie halt ja anscheinend dann auch zu nutzen wissen, ne? Die kommen ja dann noch zu unglaublichen Chancen, wo Kastenmeier im Prinzip das Spiel noch für Fortuna offen hält und damit auch
Ja.
irgendwie jeden Fortuna-Fan nahe des Tabellenrechners hält irgendwie, ne?
Ja, ich
Ja.
finde auch, also wenn man sich das anschaut, was der halt noch für Sachen rausgeholt hat, der ist eben ein ganz, ganz großer Faktor, warum wir hier zumindest ja noch ein paar ganz verwegene Träume eben träumen können.
Ja, und dass man tatsächlich ja noch träumen kann, ist nicht nur Florian Kastenmeier zu verdanken, weil der hätte ja eigentlich nur dafür sorgen können, dass man nur 1:2 verliert und sein Torverhältnis nicht noch schlimmer macht, als es eh schon ist, sondern es fällt ja auch zum Glück noch der Ausgleich. Und da bedient sich Fortuna im Prinzip derselben Variante, die man ja bei Braunschweig schon gesehen hat, nämlich ja des Stilmittels des weiten Balls. Und das ist wirklich ein herausragender Ball von Jamil Siebert, den er da über, ja, was weiß ich, 50 Meter ist der Ball unterwegs, auf Jona Nimetz schlägt, der dann auch noch den Ball geistesgegenwärtig irgendwie auf Matthias Zimmermann abgelegt bekommt, aber dass dann Zimbo den Ball auch noch so trifft, dass der über den Torwart gegen den Pfosten und rein kullert, also das ist etwas, da bin ich mir nicht sicher, ob diese Dreierkombi im Training nochmal klappen würde, aber also ich würde mal sagen, das entscheidende Moment, auch wenn das Tor natürlich von Zimbo absolute Sahne ist, ist dieser weite Ball von Siebert. Also das ist schon genial.
Ja, 100% Zustimmung. Und ich glaube, es zeichnet wirklich auch nochmal ein relativ deutliches Bild davon, wie im Augenblick halt der Offensivplan der Fortuna aussieht. Wenn halt am Ende Nicola Gavori und Matthias Zimmermann mit ihrem schwachen
Ja,
Fuß
das
jeweils
ist echt geil.
ein Tor schießen, das, ja, also das wird nicht mehr so häufig passieren. Trotzdem, dass es halt irgendwie zweimal irgendwie ganz gut funktioniert mit diesem schnellen Ablegen, ja, wirklich eine feine Sache, aber trotzdem schon eher irgendwie aus der Not herausgeboren, besonders eben dieses 2:2, auch wenn das wirklich nicht schmälern soll, was das halt für ein schöner langer Flugball von Siebert ist, wirklich, ja.
Ja, dann versucht man es noch. Ja, ich glaube, man versucht schon eigentlich auf Sieg zu spielen, so, ne? Und hat natürlich trotzdem auch noch mal ein paar Chancen gegen sich. Aber ja, man versucht es irgendwie. Aber ich habe, wie gesagt, wie auch schon zu Anfang gesagt, das Gefühl, dass man irgendwie eigentlich ein bisschen zu durch ist, so, um da noch wirklich was zu reißen. Gibt da noch eine oder mindestens eine sehr strittige Szene. Also diese gelbe Karte für eine Schwalbe von Jonas Niemitz finde ich eher eine Frechheit. Also er fällt wirklich überhaupt nicht theatralisch und ich glaube, es gibt da unten Kontakt und so. Finde ich also völligen Quatsch. Muss man auch keinen Elfmeter geben. Aber ja, bin ich total daneben. Und dann gibt es auch noch eine Szene, wo Danny Schmidt im Strafraum durchaus berührt wird und gegebenenfalls der Gegner auch da gar nicht den Ball spielt. Also auch das nicht zugunsten der Fortuna entschieden, sodass er dann doch nicht nur auf der Trainer- und Betreuerbank der Fortuna, sondern auch durchaus bei den Fans bis hin zur Rheinischen Post durchaus kritisch über diesen Schiedsrichter gesprochen wurde. Und ich möchte mich dem anschließen. Auch, ja, ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, ich weiß nicht, ob wir noch weiter über das Spiel sprechen wollen, aber der eben in Verbindung brachte, dass man ja wohl letztes Jahr kurz vor Saisonende auch mal ziemlich beschissen wurde vom Schiedsrichter, relativ spielentscheidend. Vielleicht ist das jetzt ein Fluch, der uns da begleitet, dass wir durch schlechte Schiedsrichterentscheidungen unsere mittelmäßige Leistung nicht für den Aufstieg krönen, mit dem Aufstieg krönen können.
Gut, letztes Jahr waren es dann oft mehr als mittelmäßige Leistungen, muss ich auch
Ja, hast du natürlich recht. Letztes Jahr war man
irgendwie.
einfach sehr gut. Ja, hast
Ja,
du recht.
genau. Also es ist schon ein
Ja.
deutlicher Unterschied. Ja, also das Spiel Zusammenfassung spiegelt das wieder mit den Glanzparaden von Carsten Meier. Was du jetzt erzählt hast, spiegelt es wieder. Die X-Goal-Werte spiegeln es wieder. 2,38 zu 1,29, dass man, ja, Eintracht Braunschweig wird ja möglicherweise den Klassenerhalt schaffen, aber dass man da wirklich an dem Tag maximal auf Augenhöhe mit Eintracht Braunschweig agiert hat und möglicherweise die zweite Liga auch mal wieder schätzen muss. Eintracht Braunschweig ist ja auch ein Krachergegner, ne? Und 5 zu
Ja.
5, 2 zu 2, keine Ahnung. Das ist einfach, man hat da auch schon verloren in Braunschweig und vor ein paar Jahren mal. Und
Ja,
ich meine, die Hoffnung, die wir am Anfang angesprochen haben, die lebte vor dem Spiel und die lebt ja irgendwie noch weiterhin, ne? Durch den Punkt können jetzt wilde Rechenszenarien aufgezeigt werden und man kann nochmal den Leistungskurs Mathematik alles durchrechnen lassen diese Woche. Und wichtig ist allerdings in dieser Rechnung, glaube ich, dass unterm Strich stehen muss, wenn man jetzt noch irgendwas in dieser Saison gewinnen will, dann muss man erstmal die nächsten zwei Spiele gewinnen.
genau, das würde ich auch sagen. Das ist völlig alternativlos. Ich glaube, dieses Magdeburg-Spiel, das musste man irgendwie von Anfang an sowieso immer gewinnen, weil es gegen direkten Konkurrenten geht und weil, glaube ich, auch einfach insgesamt, so wie diese Liga funktioniert, für mich völlig undenkbar ist, dass man halt mit einem Unentschieden oder einer Niederlage am letzten Spieltag halt irgendwie eine Position verteidigen kann
Ja.
in diesem Schneckenrennen um Platz 3. Also das war für mich wie von Anfang an klar, dieses Spiel muss man einfach als gewonnen voraussetzen. Und dann hast du jetzt halt eigentlich, weil es ohne eh nicht funktioniert, und dann hast du jetzt halt einfach nur ein Heimspiel gegen Schalke, das du noch gewinnen musst vorher. Und da muss man eben gucken, was bei den anderen so geht. Die haben jetzt auch nicht einen super leichten letzten Spieltag. Da spielt Paderborn beim KSC und Elversberg muss, glaube ich, nochmal nach Schalke. Das ist halt auch eine komplette Wundertüte, wie wir jetzt auch am Wochenende
Absolut,
wahrscheinlich
ja.
erfahren werden. Das kann alles und nichts sein. Und ich finde wirklich aber schon auch sehr, sehr bemerkenswert, wie spannend denn jetzt halt eben diese Samstagskonferenz ist, ne? Also die direkten, also wir klammern jetzt mal aus, dass ja auch Kaiserslautern gerade mal ein Türchen hinter uns liegt, so, ne? Also,
Ja.
und wir ja, glaube ich, auch nicht davon ausgehen sollten, wenn wir jetzt noch zwei Spiele gewinnen, dass wir da noch was fürs Torverhältnis tun. Also ich glaube, ja, mit mehr als einem Torunterschied haben wir wahrscheinlich das letzte Mal gegen Braunschweig in der Hinrunde gewonnen. Also ich mag da falsch liegen, aber ich glaube, niemand geht davon aus, dass wir nochmal mit zwei Toren Abstand gewinnen werden. Das klingt gerade völlig undenkbar. Deswegen, selbst wenn wir halt gewinnen, zweimal könnte es halt sein, dass wir von Kaiserslautern noch überholt werden. Das klammern wir, wie gesagt, trotzdem mal
Das
komplett
ist
aus.
geil.
Magdeburg, da gewinnen wir, damit die Rechnung funktioniert, auswärts am letzten Spieltag, können wir eigentlich auch schon wegfallen lassen. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch mit Elversberg und Paderborn zwei Gegner. Und die spielen halt eben auch am Wochenende parallel, ne? Paderborn und Magdeburg spielen sogar gegeneinander am Samstag, während wir gegen Schalke spielen. Könnte ich mir auch gerne ein Unentschieden vorstellen. Und ja, Elversberg halt zu Hause gegen Braunschweig. Die sind halt auch nicht leicht zu spielen, die Braunschweiger. Und gerade die letzten Wochen, mit Sicherheit gehören die da zu den Top 3, 4, 5 Teams eben in der Liga. Von daher, das hat Elversberg auch noch nicht gewonnen. Von daher könnte es gut sein. Es ist zumindest denkbar, dass wir Samstag um 15 Uhr, wenn unser Spiel gegen Schalke vorbei ist, wieder auf Platz 3 stehen und es alleine in der eigenen Hand haben. Aber ja, ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich geladener Samstag.
Ja, die Grundvoraussetzung ist aber trotzdem, dass man seine Hausaufgaben macht, und Schalke 04 erstmal schlägt. Und wie funktioniert das?
Tja, das ist diese Woche noch schwerer zu beantworten als ohnehin. Also ich glaube, Schalke gehört ja generell eher zu den Mannschaften, die man als Wundertüte bezeichnen kann und konnte irgendwie diese Saison, wenn die ihre PS mal auf den Rasen bekommen, wie zum Beispiel im Hinspiel, sind die einfach unglaublich schwer zu bespielen, wenn die eine gute Ballqualität haben. Ja, wirklich einfach können die eine Maschine sein. Allerdings passiert das sehr, sehr selten. Und jetzt haben sie ja noch ausgerechnet vor diesem Spiel ihren Trainer entlassen. Und das macht das Ganze ja jetzt eben noch schwerer vorauszusehen als ohnehin, weil wir einfach gar nicht wissen, wie sie agieren werden. Moritz hat eben diese Szene, diese vermeintliche Schwalbe von Jona Niemitz schon angesprochen. In der großen Personalnot, die wir haben, ist es halt umso ärgerlicher, dass er dafür gelb gesehen hat, weil er halt mit der fünften gelben gesperrt ist. Das können wir wirklich gerade gar nicht gebrauchen. Und ja, aber gerade weil wir eben halt auch nicht wissen, wie sich dieses Spiel entwickelt, ist einfach immer ein schön, diesen Joker auf der Bank zu haben. Schalke, wie gesagt, mit neuem Trainer. Das ist der U23-Trainer Jakob Fimpel übrigens, damit man diesen Namen mal gehört hat. Hat durchaus auch noch einiges, für das sie spielen können. Die sind nämlich noch nicht sicher durch, haben von den letzten zwei Spielen 6 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Brauchen also noch einen Punkt, um sicher durch zu sein, und den würden sie natürlich gerne so schnell wie möglich holen.
Aber das ist ja, sorry, wenn ich kurz einhake, wenn Münster verliert, dann haben sie doch, sind sie doch durch, oder?
Wenn Münster.
Am Abend vorher verliert, dann ist Schalke durch.
Genau, wenn Münster nicht gewinnt gegen Hertha am Freitag, könnte Schalke durch sein. Aber auch da glaube ich wieder genau dasselbe. Sorgt das für einen Spannungsabfall oder sorgt das dafür, dass die Schalker endlich befreit aufspielen können? Kann ich mir halt beides absolut perfekt vorstellen. Und dazu möchte ich wirklich keinerlei Prognose treffen.
Und ich möchte auch keine Prognose zu diesem Spiel am Freitag stellen, weil auf dem Blatt Papier könnte man sich das durchaus vorstellen, dass Preußen Münster da nicht gewinnt. Das reicht ja schon.
Aber die
Aber
könnten auch 5-0
die
gewinnen, ne?
können auch 5-0 auswärts
Ja,
gewinnen, wie wir wissen.
wie gesagt, Prognosen in dieser Liga relativ schwierig, speziell jetzt in der Rückrunde es wird ja einfach immer absurder alles. Ja, also ich denke, worauf wir uns wahrscheinlich einstellen können, ist, dass das neue Trainerteam der Schalker nicht allzu viel verändern wird, ne? Da wird man die letzten beiden Tage, letzten beiden Spieltage das Rad nicht mehr neu erfinden. Schalke hat eigentlich die ganze Saison über mit einer Viererkette gespielt, jetzt im letzten Spiel von Kees van Wonderen mal auf Dreierkette umgestellt. Das hat auch nicht geholfen. Deswegen würde ich eigentlich fast davon ausgehen, dass man wieder zurück zur Viererkette geht, weil die Mannschaft das einfach besser drin hat. Und was man wahrscheinlich erwarten kann, ist, dass Schalke eben auch ähnlich agieren wird wie in den bisherigen Spielen der Saison. Und das heißt, dass Schalke im Vergleich schon eine Ballbesitzmannschaft ist. Da ist man auf Platz 3 in der Liga mit 53%. Das ist wirklich schon ein sehr, sehr hoher Wert. Und das könnte uns ja eigentlich auch entgegenkommen. Ich meine, am 34. Spieltag gegen Magdeburg müssen wir uns auf das genau dasselbe vorbereiten. Deswegen macht für mich ehrlicherweise, auch wenn das natürlich immer vor eigener Kulisse ein bisschen schwierig ist, es Sinn, sich halt noch mal mehr ja wieder darauf zu besinnen, wie wir gegen Paderborn, gegen Elversberg gepunktet haben. Ja, nochmal zu versuchen, sich im kollektiven Verteidigen ein bisschen zu straffen und ja, vielleicht einfach mit einem schnellen Umschalten Schalke irgendwie knacken zu können. Und was natürlich auch unabdingbar ist, ist eine starke Defensivleistung, gerade auch im 1 gegen 1 bei den Verteidigern. Kenan Karaman kommt zurück, der hat 2 Spiele wegen der Rotsperre gefehlt. Von dem sind die Schalker genauso abhängig wie von Musa Sylla. Ja, eben zwei sehr, sehr starke Stürmer. Wollt
Jo.
ihr irgendwelche weiteren Voraussagen treffen für dieses Spiel? Was habt ihr so für ein Gefühl vielleicht?
Ja, es ist halt natürlich undankbar, dass man halt nicht weiß, wie jetzt der neue Trainer spielen lassen wird und man wirklich mal nicht auf den Gegner reagieren kann, mehr oder weniger, weil man weiß, was man bekommt, sondern probieren muss, sein Spiel durchzudrücken. Von daher mal schauen, ob das klappt. Ich habe tatsächlich auch die Angst, dass man wieder probiert zu reagieren und Schalke erstmal kommen lässt und dann am Ende wieder einem 0 zu 1 hinterher rennt und irgendwie wieder es nicht schafft, das Spiel zu gewinnen, während gleichzeitig alle anderen für Fortuna spielen. So, das sagt mir irgendwie mein Gefühl fürs Wochenende. Aber lass mich gerne eines Besseren belehren.
Ja, ich habe da auch keinerlei Prognose. Ich hab das Gefühl, dass wir leider uns mit einer Heimniederlage aus der Saison verabschieden am Samstag. Aber Gut, die Fortuna kann einen ja auch immer wieder überraschen. Und vielleicht, ja,
Ja.
vielleicht geht es auch doch wieder andersrum.
Aber eine Niederlage vom Wochenende möchte ich dann doch am Ende doch nochmal einer Fortuna-Mannschaft in den Fokus heben. Denn trotz einer 0:1 Niederlage gegen Wiedenbrück hat wegen der Ergebnisse der Konkurrenz Fortunas U23 am Wochenende den Klassenerhalt pünktlich zum 130. Geburtstag unter Dach und Fach gebracht. Einen Glückwunsch an die U23 und Trainer Jens Langenicke, aber da waren ja auch viele Lizenzierungsproblemchen anderer Vereine mit im Spiel.
Ja.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem schön, dass das geklappt hat. Und ich hoffe, dass wir halt nächste Woche an derselben Stelle, auf derselben Welle hier nicht über den nächsten Klassenerhalt reden, sondern weiterhin kräftig Mathematik-Grundkurs betreiben.
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Hab bis dahin eine gute Woche. Schmeiß noch mal den Tabellenrechner an, so häufig wie es noch geht. Und ja, da hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Gut,
Bis dann.
dann macht's gut.
Tschüss.
Ciao.